Wortwechsel mit Künstlern.
Herzlich willkommen bei unserem Podcast Wortwechsel mit Künstlern. Und ich bin heute hier zusammen mit
Dirk Trachternach.
Und du bist eine absolute Neuheit in meinem Kanal, denn du bist weder Maler noch Zeichner oder Fotograf oder Bildhauer. Wobei Bildhauer kommt denen schon ziemlich nah.
Das stimmt.
Denn du bist Puppenbauer.
Richtig. Also ich bin Puppen- und Figurenbauer.
Und Figurenbauer, Handpuppen für
Theater, Bauchredner, Puppenspieler, für Maskottchen und halt auch Figuren, die man einfach nur schön hinstellen kann.
Beschreib mal, wie viele Puppen hast du schon so gemacht und deine Lieblingspuppe?
Oh, da viele Fragen auf einmal. Ja, oh. Also wie viele Puppen ich schon gemacht habe? Also ich gehe, den genauen Überblick habe ich eigentlich nicht mehr. Zwischendurch, wenn ich mal so meine Liste durchgehe an Figuren, die ich schon gebaut habe in meinem Leben, denke ich mir, ach ja, stimmt, genau, die hast du auch gebaut und den hast du auch gebaut. Ich vergesse dann auch schon mal die eine oder andere Figur, nicht weil ich sie nicht mag, sondern weil es einfach so viele sind. Also ich glaube, in den letzten 5 Jahren, seitdem ich es jetzt professionell mache, sind so um die 60, 65 Figuren, die ich gebaut habe, die raus sind. Na, dazu kommen nämlich noch welche, die hier bei mir im Atelier rumstehen. Die zähle ich da mal nicht zu, aber so um die 60 Figuren, schätze ich mal, habe ich schon in die Welt rausgeschickt. Genau.
Und da ist schon das eine Schlagwort gefallen, professionell. Du arbeitest auf absolut professionellem Niveau, du bist Profi, hast noch deinen anderen Broterwerb, Job, über den müssen wir jetzt heute nicht reden. Es sei denn, er wäre sehr interessant und kreativ, aber...
Überhaupt nichts. Also eher, kreativ ist er nicht. Also ich arbeite in IT, also langweiliger geht es überhaupt nicht. Jetzt rein vom kreativen Faktor her, um es mal so zu nennen. Und das Puppenbauen, also die kreative Arbeit, ist dann das, was nach 17 Uhr passiert, wenn ich halt zu Hause in meinem Atelier sitze und hier Stunde über Stunde verbringe, um meine kreative Ader auszuleben.
Und genau über diese kreative Ader wollen wir sprechen. Mhm. So, der Credo unseres Kanals. Wie bist du überhaupt drauf gekommen? Hast du bei dir plötzlich ein Talent, so ein Kick gespürt?
Nee, also ich glaube, Talent ist bei mir echt mit der Muttermilch gekommen, was Kreativität angeht. Also ich habe schon, seitdem ich klein bin, liegt halt einfach bei uns in der Familie. Mein Bruder ist auch künstlerisch extrem begabt, der ist Musiker, der ist auch, der baut beispielsweise Rüstung und Kostüme für Filmproduktionen, macht mein Bruder als Hobby nebenbei. Das liegt halt bei uns einfach in der Familie und ich habe immer irgendwas Künstlerisches gemacht. Gott sei Dank, meine Mutter war früher gelernte Herrenschneiderin, deshalb hat sie mir auch beigebracht, im kleinen Alter schon irgendwie mit Maschine zu nähen, ich kann mit der Hand nähen und sowas alles. Also ich kann keine Oberbekleidung nähen. Ich kann keine Hosen nähen, keine T-Shirts, ne, da versage ich total. Aber halt für meine Figuren, das, was ich nähen muss, kann ich mittlerweile mit der Maschine nähen und habe es halt durch meine Mutter gelernt. Und ich habe eigentlich immer irgendwas gebaut, immer irgendwas gebastelt. Und dass ich wirklich kreativ rausgegangen bin in die Welt, das war so mit 16, 17, da habe ich die Zauberei für mich entdeckt. Und habe dann auch relativ schnell gemerkt, jo, gefällt mir, auf der Bühne zu stehen. Fand es nur relativ langweilig, Sachen zu kaufen oder vorzuführen, die andere Zauberer auch vorgeführt haben. Das war nie irgendwie so meine Welt irgendwie. Ich sage jetzt mal, der Klassiker, wir lassen ein Seidentuch in der Hand verschwinden oder drücken irgendeinen Arm aus dem Publikum eine Zigarette in den Sakko. Ha? Kann ein schöner Effekt sein, nur nicht 17 Mal von verschiedenen Künstlern gezeigt, weil es immer dasselbe ist. Und habe dann relativ schnell angefangen, eigene Kunststücke zu entwickeln, zu erfinden und auch zu bauen. Ich hatte dann Gott sei Dank bei meinem Elternhaus eine Holzwerkstatt, die ich dann benutzen konnte für Requisitenbau und habe relativ viel gebaut. Das habe ich knappe 20 Jahre gemacht, die Zauberei, wo ich dann auch wirklich ziemlich erfolgreich mit war. Also ich hatte eine abendfüllende Show mit einem Freund zusammen, mit Großillusion, mit Schweben, mit Zersägen, mit allem drum und dran, was dazugehört. Und habe auch für namhafte Kollegen eigene Effekte entwickelt, die halt auch gesagt haben, ich möchte nicht so eine Stange, ich möchte eigene Sachen haben. Und habe dann beispielsweise für Philipp Simon, den man jetzt aus dem Fernsehen kennt, den Kabarettisten, für den habe ich zu seiner aktiven Zaubererzeit, das wissen auch weniger, dass der auch Zauberer war von Haus aus, für den habe ich Sachen entwickelt. Oder auch für einen deutschen Meister, Matthias Rauch, habe ich Sachen erfunden und auch gebaut, die heute noch auf Bühnen stehen und gezeigt werden. Und dann kam 2013 eine ziemlich doofe Idee von mir, eigentlich eine gute, allerdings eine doofe in der Umsetzung. Ich habe mir einen Segway gekauft, fand die Dinger lustig und dachte, so, kaufst du dir jetzt? Und bin damit genau zweimal gefahren, dann ist das Ding explodiert und ich lag 8 Wochen irgendwie krank zu Hause, weil ich mir den Ellenbogen gebrochen habe. Genau, und das war so der Schnitt, wo ich gesagt habe, jo, Zauberei, schön, hat jahrelang Spaß gemacht, aber das lassen wir jetzt mal. Weil ich konnte meinen Arm irgendwie fast 4 oder 5 Monate nicht wirklich bewegen. Und hab dann, jetzt kommt die Katze gerade zu Besuch, ja, hab
riecht,
dann...
Ich habe auch welche, aber das riecht sie wahrscheinlich.
Ich denke, auch der ist einfach nur neugierig. Hab dann auf jeden Fall in der Zeit, wo ich meinen Arm nicht benutzen konnte und aktiv nicht mehr zaubern konnte, beschlossen, ich gebe jetzt die Zauberei ran, lege den Zauberstab also irgendwie auf Eis und habe mich dann mit dem Thema Puppenbau beschäftigt. Als Kind der 80er Jahre bin ich natürlich irgendwie mit der Muppet Show, mit den Fraggles und mit Hallo Spencer groß geworden und wie sie alle heißen. Fand das immer toll und habe gedacht, jetzt lernst du mal Puppen bauen. Weil du bist eh irgendwie zu Hause, kommst nicht weg. Und habe mich dann hingesetzt und habe die ersten Puppen selber, wie ich das meinte, so eine Puppe zu bauen, habe ich es gemacht, habe sie weggeschmissen, weil es halt nicht gut war. Und habe dann halt weitergetüftelt. Und irgendwann kamen da schon relativ gute Sachen raus. Kannst die Katze auch gerne runterschmeißen.
Das ist gut.
Kamen da echt schon gute Sachen bei raus, wo ich dann auch schon die ersten Figuren verkauft habe. Obwohl ich das echt noch nicht lange gemacht habe.
Das ist ja der Witz.
Und es ging relativ schnell. Und dann habe ich, ich glaube, 1,5 Jahre später bei einem professionellen Puppenbauer, den es in Deutschland gibt, also wir sind jetzt an der Zahl vielleicht 5 oder 6, die es wirklich professionell machen, habe ich eine Weiterbildung gemacht, eine private. Haben uns bei dem irgendwie ein paar Wochen eingeschlossen. Dann hat er mir ein paar Geheimnisse gezeigt, wie es funktioniert. Habe aber auch nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich gesagt habe, das ist jetzt nur für mich. Ne? Sondern ich habe gesagt, du züchtest sie halt irgendwie Mitbewerb ran. Ne? Wo er selber aber auch gesagt hat, das ist ihm klar, weil er hat auch nur 2 Arme. Er kann überhaupt nicht so viele Puppen bauen, wie angefragt werden. Und das hätte ich auch nie gedacht, dass das wirklich so ein großer Markt ist. Der liegt aber wirklich auch, glaube ich, daran gesteuert, dass es eben wirklich verdammt wenig Leute gibt, die es professionell machen. Also es gibt natürlich, ich sage jetzt mal, ohne es jetzt böse zu meinen, aber irgendeine Oma, die sagt, ich nähe jetzt irgendwie einen Socken, mache 2 Augen drauf und mache einen Mund rein, ist auch eine Handpuppe. Ne? Für den jeweiligen Zweck ist es in Ordnung, wenn man mit den Enkelkindern spielen will. Aber sobald man auf die Bühne will, muss man halt dann irgendwie auch mal ein bisschen was investieren. Und da habe ich Gott sei Dank mittlerweile einen ziemlich guten Kundenkreis, der auch immer größer wird, von Leuten, die halt A, meine Art und Weise mögen, wie meine Puppen aussehen, und die Exklusivität mögen. Mhm. Weil bei mir kriegt jeder Kunde das, was er möchte, also gebaut, insofern ich es kann, zusammen mit der Freigabe oder mit der Bestätigung von mir, die Puppe wird es kein zweites Mal geben. Na, also jeder Kunde kriegt von mir exklusiv seine Puppe. Und wenn ein anderer Kunde sagt, oh prima, hätte ich gerne, dann würde ich leider sagen, leider nein. Ganz gerne eine andere haben, aber diese Figur nicht mehr.
Vielleicht kenne ich einen Tattoo-Künstler, der das auch so hält. Der macht jedes Tattoo nur einmal, exklusiv. Und damit ist das Motiv vergeben.
Ja.
Ne? Damit hast du schon mal das Stichwort 2 in den Raum geworfen, die Art der Figuren, des Figurentheaters und der Figurentheaterpuppen. Es sind keine Marionetten, die an Fäden hängen, aber du hast schon so Führungsstäbe, die von unten meinetwegen in den Hand und in die Arme gehen können, aber nicht müssen. Das meistens wahrscheinlich mit einer Hand gesteuerte Kopf, Mund.
Richtig.
Kannst du auch die Augen?
Nein.
Kann man?
Ich habe diverse Puppen gebaut, die auch die Augen bewegen können, die beispielsweise blinzeln können oder von links nach rechts gucken können. Ich habe nur festgestellt, dass die meisten Bühnenmenschen, sagen wir es mal so, egal ob es jetzt ein Bauchredner, ein Theaterspieler oder sonst irgendwas ist, damit überhaupt nicht umgehen können. Mit dieser Technik, die da drin steckt. Weil der Mensch hat ja nun mal an seiner Hand in der Regel 4 Finger und einen Daumen. So, und die stecken in dem Kopf von der Figur drin. Wenn die Figur dann auch noch zwinkern muss, ist beispielsweise der Zeigefinger, der zieht an einem Faden runter, damit die Augen auf und zu gehen. Aber man muss ja gleichzeitig auch noch mit den anderen Fingern den Mund steuern können. Und wenn man dann noch blinzeln möchte, heißt das, der kleine Finger hat dann auch noch eine Funktion. Und das kriegen die meisten Leute überhaupt nicht koordiniert. Na? Es ist wirklich... Die Kunst ist nicht nur das Bauen, sondern die Kunst ist auch hinterher damit spielen zu können. Also wie gesagt, ich habe eine Handvoll Figuren gebaut, die das können. In den meisten Fällen rate ich den Kunden aber auch davon ab, weil es ist nun mal auch eine Technik, die kaputt gehen kann.
Na? Erstens das und zweitens, wenn sich Vortragende auf der Bühne sich zu sehr auf ihre Finger konzentrieren, dann geht ihnen die Lockerheit abhanden, dann fehlt die Schlagfertigkeit, weil die Konzentration abgelenkt ist und im völlig falschen
da, wo sie nicht überliegt.
Genau.
Und da ist auch kein Geheimnis, es gibt genug Künstler, die namhaft gerade mit großen Bühnen bespielen, sagen wir es mal so, die solche Figuren haben, die zwinkern können, die links und rechts gucken können. Das Geheimnis dahinter sind aber die vier Techniker hinter der Bühne mit der Fernbedienung, die die Figur steuern. Das ist natürlich, wenn man sich diesen Luxus leisten kann, ist das natürlich fein. Aber ich sage jetzt mal, der durchschnittliche Künstler steht alleine auf der Bühne, hat vielleicht noch einen Techniker für die Musik dabei. Oder wenn es dann halt auch für eine Theaterproduktion ist, wir reden nicht über professionelle Puppenspieler. Mhm. Das sind dann mal Theaterproduktionen wie, keine Ahnung, die unendliche Geschichte oder was auch immer, wo Schauspieler gesagt kriegen, so, dein Schauspielkollege heute ist eine Puppe, arbeite mal damit. Und dann muss es halt so einfach wie möglich sein. Oder eben auch als Maskottchen für einen öffentlichen Auftraggeber, für eine Stadt. Na, da sind dann halt, in den meisten Fällen sind sie Pressestellen, die diese Figuren dann betreuen. So, sind halt von Haus aus weder Schauspieler noch Puppenspieler. Na, dann mache ich es schon so, wenn ich denen eine Puppe verkaufe, gibt es dann nach dem Verkaufen der Figur 2, 3 Workshops mit den entsprechenden Leuten, die damit arbeiten. Dann fahre ich da hin und bringe denen bei, wie man mit einer Puppe arbeitet, worauf man achten muss. Aber generell, ja, um deine Frage zu beantworten, ja, es sind alles Klappmaulfiguren. So heißt diese Technik.
Klappmaulfiguren.
Gut, okay. Und die haben verschiedenste technische Möglichkeiten, was die Hände angeht, was die Finger angeht. Die kann man beispielsweise alle einstellen. Die haben Innenleben, dass die auch Sachen festhalten können. Dann haben die einen Führungsstab an der Hand oder am Ellenbogen, je nachdem, wie die Figur eingesetzt werden soll, wie die gespielt werden soll. Mhm. Also beispielsweise, wenn die jetzt das sogenannte Untertisch arbeiten, so heißt es bei den Puppenspielern, also klassisch wie bei Kermit der Frosch, da liegt da halt der arme Puppenspieler unterm Tisch, hält den Arm nach oben und spielt halt die Puppe nach oben. Das heißt, er arbeitet unter Tisch. Die haben dann in der Regel Führungsstangen für die Hände. Wenn es jetzt aber so eine Walking-Act-Figur ist, wo einer über den Jahrmarkt läuft und hat so eine Puppe halt dabei, ist es meistens so, dass der halt am Ellenbogen kommt eine Stange raus, damit er die Hand bewegen kann, die noch frei ist, weil auch ein Mensch hat halt 2 Arme in der Regel. Und wesentlich mehr Bewegung kann der dann mit einer Figur nicht machen, um da Leben reinzubringen. Aber das reicht in der Regel dann schon aus, um das entsprechend umsetzen zu können.
Ja. Und der Puppe tatsächlich Leben einzuhauchen, dafür ist schon enormes Talent auch nötig. Auch die Fähigkeit, die Finger so zu bewegen, dass eben Zerknirschtheit, Staunen oder ein angedeutetes Küssen auch wirklich funktioniert. Und das könnte man ja auch, mal in der Muppet Show habe ich auch gesehen, erkennen, dass selbst diese vergleichsweise steifen, ich meine, es sind recht steife Figuren, selbst da konnte man schon mit einem Mimik ziemlich deutlich arbeiten. Ja. Gerade wenn Kermit zerknirscht war, das hat man sehr schnell gesehen, wenn sich diese Falten über dem Mund eben zusammenziehen. Die Puppen sind ja nicht gerade klein. Nee. Also wenn wir so denken, hier Handpuppe, ja, werden von der Hand gesteuert, aber die Puppen selber sind deutlich größer als Hand oder Arm. Das heißt, die haben, ich sehe den Oberhausen, der hier steht, oder hinter mir, der orientalische Zauberer, das ist schon eine 1 Meter hohe Gestalt mit Gesamt der ganzen
Also die,
Kleidung.
Die Größen bei den Puppen, da täuscht man sich häufig. Ja. Wenn man die auf der Bühne sieht, sagt man immer auch, ja, so handlich könnte man sich auf der Couch setzen. Aber wenn man die dann mal vor sich sieht und in der Hand hat, merkt man doch, wie groß die sind.
Da war ich auch
gerade auf der Bühne, man hat nun mal die Distanz. Ne? Ich sag mal, unabhängig jetzt von der Puppe. Man sieht einen Schauspieler auf der Bühne oder einen Kabarettisten auf der Bühne stehen. Und wenn der auf der Bühne runterkommt, ist der häufig auch viel kleiner oder viel größer, als man es meint. Genau. Na, weil man einfach gar keinen Vergleich dazu hat.
Ne? Man muss ja auch an die Bühne denken. Wenn eine Puppe nur so groß wäre, knapp das Volumen einer Hand hätte und das Ganze ist ein Saal ohne gleichzeitige Live-Übertragung auf eine Videowand.
Sieht man nichts.
Genau.
Ja, genau. Da sieht man wirklich nichts.
Okay,
richtig. Also wenn man jetzt beispielsweise guckt, René Marek ist ein perfektes Beispiel dafür, der mit dem Maulwurf.
Ja.
Der Maulwurf von René Marek, das ist so groß wie meine Hand. Das ist wirklich eine ganz kleine Puppe. Allerdings seine Inszenierungen auf der Bühne sind natürlich auch genau darauf ausgelegt, dass die Puppe klein ist. Das heißt, es gibt links und rechts nichts zu sehen. Es gibt nur ein kleines Theaterfenster von so einem Kasperle-Theater, wo dieser Maulwurf rauskommt. Aber du hast recht, links und rechts hängen natürlich 2 riesengroße Leinwände. Hat nicht jeder.
Nein, ne? Hat nicht jeder.
Hat wirklich nicht jeder. Also ein Kunde von mir, der ist ein relativ erfolgreicher Bauchredner, der macht im Augenblick viel so Kreuzschiff-Geschichten und hat da eigentlich fast alle Puppen von mir mittlerweile bei. Die funktionieren alleine auf der Bühne, ohne übertragen werden zu müssen, weil die einfach groß sind und auch auffallen und dementsprechend so gestaltet sind, dass sie auffallen.
Und so richtig groß ist natürlich hier dieser Echsenmann. Jetzt komme ich gerade auf den Namen des Schauspielers. Die Echse. Abgesehen davon, dass das genial gesprochen und frech absolut frech ist. Das ist ja noch mal eine Stufe größer, ist aber immer noch eine Klappmaul.
Ist eine Klappmaulpuppe.
Ist immer noch eine Klappmaulpuppe, ne? Wo man aber schon aufgrund des weichen Stoffs sehen kann, dass da wirklich die feinsten Nuancen der Finger sich da in dem in der Echse widerspiegeln. Sind das auch so Anforderungen, die kommen an dich als Puppenbauer, dass jemand sagt, ich möchte gerne feinste Mimik machen können, wo du dann zurückfragst, kannst du das überhaupt? Oder?
Ich unterstelle allen meinen Kunden erstmal, dass sie es können, sonst würden sie nicht das Geld in die Hand nehmen, um sich bei mir eine Puppe zu kaufen, weil wir reden halt nicht über eine Weihnachtsmarktpuppe für 39,90, das ist einfach so. Ne? Und dementsprechend denke ich auch, dass meine Kunden damit umgehen können. Ich frage aber auch, eine Puppe zu erarbeiten, bei mir ist ein Dialog. Also es ist nicht so, dass jetzt einer anruft und sagt, ich brauche einen Frosch. Punkt. Dann kriege ich einen Frosch im Pappkarton und das war's. Das passiert bei mir nicht. Bei mir wird eine Figur entwickelt, es wird ein Charakter entwickelt. Beispielsweise muss ich auch beim Bau schon wissen, bleiben wir mal beim Frosch. Was ist der Frosch? Ist das ein netter Frosch? Ist das ein böser Frosch? Ist der vielleicht drogensüchtig oder ist der irgendwie total nervös? Weil all diese Attribute kann ich in den Bau der Puppe einfließen lassen, damit man diese Merkmale schon sieht, wenn man die Puppe alleine sieht. Das heißt, ich habe eine Puppe, nehmen wir mal diesen orientalischen Zauberer da, man sieht in seinem Gesicht, freundlich ist der nicht. Man guckt den an und weiß einfach, der ist nicht freundlich, obwohl da keine Hand drin steckt. Der wird nicht bewegt, der steht da nur still auf dem Tisch rum. Und man guckt den an und denkt, ja, der ist unfreundlich. Und das ist halt mein Job, dafür zu sorgen, dass eine Puppe von alleine schon mal funktioniert. Den Rest dahinter, das ist die Aufgabe vom Schauspieler.
Hat sich schon mal, das ist ja, wir reden von Character Design, was es ja letzten Endes ist. Hat sich schon mal der Charakter der Figur während der Arbeit verändert? Das meinetwegen eine eher freundliche Person, weil der Besteller, der Schauspieler, durch die Möglichkeit inspiriert gesagt hat, nee, wir machen den zum Finsterling. Macht viel mehr Spaß. Gab es das schon?
Nee, also ja und nein. Also was... Wenn eine Figur gebaut wird, ist von vornherein eigentlich auch die Geschichte klar. Also wie ich gerade schon gesagt habe, es gibt keinen, der sagt, mach mal einfach irgendwas und gib mir das, sondern ist schon geplant mit einer Story dabei, auch wenn die Texte vielleicht noch nicht fertig sind. Ne? Aber die Grundfigur ist eigentlich schon klar. Es wird halt beispielsweise Frankensteins Monster, der ein bisschen dümmlich ist, den habe ich mal gebaut, wo halt auch eine Nebelmaschine im Kopf drin war, da kam irgendwie Qualm raus und all so ein Zeugs. Ne? Also auch da gibt es keine sehr Grenzen. Schön. Aber sehr es war schön. Halt klar, dass der ist halt dümmlich, weil der besteht halt aus so vielen Einzelteilen und für Gehirn war nicht mehr viel Platz. Und das war dann schon klar. Es gibt eine Figur, die habe ich gebaut, die ich gerade hier im Ruhrgebiet auch verkaufen könnte wie geschnitten Brot. Aber da bleibt es halt wieder dabei. Ich baue jede Puppe nur einmal. Und diese Figur habe ich gebaut für einen Kunden von mir. Der hatte eine andere Figur bestellt. Und da habe ich gesagt, pass mal auf, ich habe eine Figur im Kopf. Ich sag dir nicht, welche Figur das ist. Ich werde diese Figur bauen. Dann werde ich sie dir zeigen. Und wenn du sagst, du möchtest die haben, dann darfst du die kaufen. Wenn du sagst, du möchtest sie nicht haben, ist das nicht schlimm, dann verkaufe ich die weiter. Und dann habe ich gesagt, okay, Deal. Und dann habe ich diese Figur gebaut. Dann war er irgendwie ein paar Wochen später bei mir. Dann habe ich sie ihm auf den Tisch gelegt. Und das erste, was er machte, der nahm sein Portemonnaie, schmiss mir das über den Tisch und hat gesagt, nimm dir, was du willst, ich will diese Figur haben. So, die hatte ich aber als Charakter vollkommen anders angelegt, als er die hinterher auf der Bühne spielt. Und zwar ist diese Figur ein Mad Eagle. Wie man den hier halt im Ruhrgebiet von der Silvesterparty kennt. Das heißt, das ist ein Silbertablett, wo aus Matt ein Igel oben drauf liegt, mit Zwiebelstückchen ohne Ende, der Olivenaugen hat und eine Olivennase. Und die Augenbrauen waren irgendwie Petersilie und all solches Zeugs. Ne? Man muss aber zu wissen, der Puppenspieler ist Vegetarier. Also für ihn doppelt so lustig. Ne? Und ich hatte den halt als so ein dümmliches Stück irgendwie gehacktes irgendwie. Bei mir, als ich den gebaut habe, war der für mich dumm. So, und der heißt jetzt in seiner Show, heißt der Mad Eagle. Also nicht Matt geschrieben, sondern Matt, wie böse Igel. Ja. Und der erzählt Matt halt Igel. Nur Witze mit dieser Figur, die halt irgendwas mit Gehackten zu tun haben. Also so, ich sag mal, so ein bisschen so niveaulose Gags in Anführungsstrichen oder so zweideutige Gags und sowas alles. Und diese Figur ist jetzt die Zugabenummer in seiner Show geworden. Weil er hat jetzt dann auf dem Plakat stehen, nach jeder Show, Matt and Greet, nach der Show. Aber nicht Meet and Greet, sondern triff mich und grüß mich, sondern Matt und Greet. Und dementsprechend gibt es jetzt halt diesen bösen Igel. Ne? Aber das zum Thema Charakter. Ich habe ihn mir anders vorgestellt, wie ich ihn gebaut habe, als er jetzt auf der Bühne hinterher ist. Aber ansonsten sind die Figuren schon, die auf der Bühne passieren oder die halt raus sind, so wie die geplant waren.
Ich kann jetzt ein bisschen aus meinem eigenen Nähkästchen plaudern. Ich habe jetzt vor kurzem angefangen mit 2D-Charakterdesign am Computer. Da gibt es ja auch diese herrlichen Echtzeit-Animationstools mit Kamera und Stimmerkennung. Und habe da auch bei mir die Erfahrung gemacht, dass wenn ich hier Mirko das Mikro dran habe, dass der Automat, dass der rotzig geworden ist. Der war gar nicht so gedacht. Er sollte eigentlich so ein bisschen führen, so ein bisschen erklären. Aber er ist automatisch rotzig geworden, ist frech geworden. Und er erzählt die Dinge, die ich als Geschäftsführer, Inhaber von Podcom nicht erzählen kann. Das macht der Mirko.
Ja.
Also Mirko ist für die frechen Kommentare zuständig, die ich mir dann verkneife.
Ja, ja. Aber das
hat sich auch, das habe ich auch nicht gewusst.
Es ist
aber der kam so.
Es ist unabhängig jetzt, ob es eine Animation ist oder eine Figur. Menschen dürfen bestimmte Sachen nicht tun. Auf der Bühne oder halt auch im Dialog oder auch geschrieben. Wenn ich da jetzt einfach mal den Opa Hausen als meine Figur nehme, der sagt und tut auch Sachen, die ich im Leben nicht machen würde. Natürlich unter uns, wenn ich jetzt mit Freunden irgendwie ein Trinken gehe, dann rede ich auch so. Ne? Aber wir hatten beispielsweise mal bei einem geschätzten Unternehmen in Oberhausen einen Dreh und da hat der Opa Hausen die Geschäftsführerin, eine gestandene Geschäftsfrau, als Olle bezeichnet im Dialog. Ne? Sie hat es ihm nicht übel genommen, weil es ist eine Puppe, die darf das. Genau. Wenn ich jetzt gesagt hätte, Olle, tu mir mal einen Kaffee, dann wäre, glaube ich, aber Kirmes gewesen. Genau. Ne? So, wenn der Opa aber sagt, Olle, tu mir mal einen Kaffee, was sagt die gute Frau dann? Milch und Zucker und geht. Ne? Es funktioniert. Figuren haben ihr eigenes Leben und es ist häufig auch so, man merkt es jetzt, deshalb war die Echse auch ein gutes Beispiel, die Echse, der Mann, der dahinter steht, ist ja kein Bauchredner. Der ist ein Puppenspieler. Und ich finde es mittlerweile auch sehr gut, dass das Thema Puppenspiel auf die Bühne gekommen ist, eben jenseits von Bauchredner. Weil viele Bauchredner haben so ein Schema F. Ne? Ich habe eine Puppe, die beleidigt den Puppenspieler. Der Puppenspieler ist immer ein bisschen dümmlich. Die Puppe gewinnt immer. Das Schema ist eigentlich immer dasselbe in den Nummern.
Schildkröte, Josie.
Ja? Josie, genau. Es ist halt immer ein ähnliches Thema. Und deshalb finde ich es eigentlich ganz gut, dass mittlerweile auch Leute sagen, die gehen als Puppenspieler auf die Bühne, die es gar nicht erst probieren, ein schlechter Bauredner zu sein, sondern die der Puppe einfach eine andere Stimme geben, aber offen diese Puppe spielen und auch reden. Weil die Verbindung zum Puppenspieler und zur Puppe, die verschwindet relativ schnell.
Genau. Und hier Echse verzichtet auch auf die Illusion.
Total.
Er zeigt sich.
Ja.
Das finde ich auch wieder einen dollen Schritt, einfach zu sagen, wir wissen doch alle, dass es eine Handpuppe ist. Ja. Also damn fuck, wozu soll ich mich denn jetzt unter einen Tisch verkriechen?
Und er verschwindet. Also nicht, dass du ihn jetzt nicht mehr sehen kannst. Aber als Zuschauer dauert es ein paar Minuten. Ich habe ihn auch schon ein paar Mal hier im Ebertbad gesehen. Der steht auf der Bühne und du guckst eigentlich nur noch die Figur an. Ne? Der Mensch dahinter interessiert dich überhaupt
ist
nicht.
Ist natürlich auch die Frage ein bisschen der Ausleuchtung. Das ist auch ein Lob natürlich. Der Technik, um zu sagen, klar. Licht auf die Echse.
Ja.
Und wenn er sich leicht zurücklehnt im Lichtkegel, ist es schon halb weg.
Genau.
Ne? Also ich finde das auch, ich finde das großartig, dass hier die nicht zwanghaft irgendwie eine Illusion aufrechterhalten wird, von der wir alle wissen, dass es eine ist.
Und das Schöne ist einfach jetzt auch das Thema Puppen. Eigentlich auch ein aktuelles Thema ist. Also wenn ich jetzt gerade, weil du sagtest, für verschiedene Puppenarten Marionette. Marionette ist ja doch schon so, wenn du jetzt über Marionettentheater nachdenkst, bist du automatisch so in Richtung Augsburger Puppenkiste.
Ja, wirklich. Ja.
Genau, das ist aber zeitlich, auch wenn es die immer noch gibt, die Augsburger Puppenkiste, die immer noch erfolgreich ist, aber so rein zeitlich gefühlt ist das schon ein Schnuppert weg. Ne? Also ist ja schon nicht mehr so aktuell. Aber das Thema Puppen, das ist immer da gewesen, ist nie verschwunden. Die Muppet werden neu produziert. Jetzt hat gerade aktuell die Fraggles wurden neu aufgezeichnet in den USA, die werden jetzt ausgestrahlt. Also das ganze Thema Puppe ist da und vor allem, die werden auch noch so gespielt, auch wenn die Möglichkeiten jetzt anders sind. Wir könnten viel mit dem Computer machen, viel animieren, aber die Studios gehen und sagen, nein, wir wollen eine Puppe haben. Ne? Beste Beispiel, The Mandalorian, Star Wars. Die können so viel animieren, die animieren auch verdammt viel. Aber dieses neue kleine Yoda-Baby haben die als Puppe gebaut. Und das finde ich auch gut, dass sie wirklich sagen, wir arbeiten mit einer gebauten Puppe, damit der Schauspieler auch was in der Hand hat. Weil es sieht einfach echter aus, als wenn der auf einen blauen Ball guckt, der hinter ihm im Computer weggemacht wird. Also das Thema Puppe ist nach wie vor toll und macht Spaß.
Und es ist nicht wieder Andy Serkis da.
Genau. Auch der war ja auch wieder dabei, aber ja. Aber
der Mann ist genial.
Du siehst ihn ja nicht.
Also der Mann ist genial. Ja. Also ich habe die Dokumentation dem Herzen, Herrn der Ringe öfter gesehen als die Filme selber. Um das zu erklären, liebe Hörer, Andy Serkis hat unter anderem Gollum
Genau.
Verkörpert. Und da ist auch übrigens, was ich aus der Doku hervorragend ableiten konnte, der kam auch nur an, um sozusagen hier so ein bisschen rumzuhoppeln und Referenzpunkte für die Schauspieler genau. zu geben. Und der hat selber erstmal angefangen, diese Rolle zu entwickeln. Mhm. Also auch eine, niemand wusste, wie wichtig der ist, als er kam. Nach ein paar Tagen wusste Peter Jackson ganz genau, wie wichtig dieser Andy Serkis ist für den ganzen Film. Mhm. Und
er hat das Buch vorher gelesen, wüsste, dass der Charakter definitiv ein bisschen was zu tun hat. Ne? Aber ich unterstelle mal, dass er das Buch gelesen haben wird ja, vorher. Ja.
Nee, also in einem Interview sagte ja Jackson, dass er irgendwie gar nicht begriffen hat, wie wichtig diese Interaktion, diese Eigenleistung des Schauspielers mhm. eben sein wird. Ne? Und mhm. ja, schon bemerkenswert. Genau.
Und nicht zuletzt auch noch natürlich die wahnsinnig tolle Synchro im Deutschen von Andreas Fröhlich, der den ja synchronisiert hat, den die meisten ja kennen als Justus Jonas von den drei Fragezeichen.
Achso, ich kenne die drei Fragezeichen. Ja?
Also der hat halt jahrelang oder macht jetzt noch die drei Fragezeichen gesprochen und der ist halt auch Gollum im Herrn der Ringe, der übrigens auch die ganzen Walter Mörs Bücher hervorragend eingelesen hat.
Ja, ja, dann haben wir, genau, Walter Mörs, du liebes...
Schöne Überleitung.
Hätten wir das
geübt. Als hätten wir es geplant.
Denn liebe Hörer, was ihr jetzt nicht sehen könnt, wenn ich meinen Blick nach rechts wende, liegt dort ein Buch und mhm. zeigt den wunderbaren Stollentroll. Mhm. Eine meiner liebsten, verhassten Figuren aus die 13,5 Leben des Captain Blaubär, wo genau. er auftaucht. Wahrscheinlich taucht er woanders ja. auch noch auf, aber das, ich kenne nur dieses Buch, mhm. die 13,5 Leben des Captain Blaubär. Ein, wie ich finde, maßlos unterschätztes Buch. Ja, das ist viel schlauer. Hm. als die meisten glauben, ist weit weg von einem Kinderbuch.
Definitiv.
Man kann es als Kinderbuch lesen, aber wenn man zwischen den Zeilen liest, erkennt man, dass das sehr, sehr viel, sehr, sehr viel schlauer ist und sehr viel Philosophie beinhaltet, ja. Lebensweisheiten beinhaltet, die es auch verdient hätten, in einen Nacken tätowiert zu werden und nicht nur chinesische
Och, das gibt's schon.
Schriftzeichen.
Ich habe schon genug Tätowierungen gesehen, wo Zitate aus Walter Mörs Büchern entsprechend aufgetaucht sind.
Ich habe wieder mal nicht aufgepasst im Leben. Gut. Kommen wir zum Stollentroll. Ja. Der Stollentroll war jetzt keine Auftragsarbeit.
Nein. Doch, für mich.
Für dich.
Der Stollentroll war immer eine Missionsarbeit. Also jetzt auch da, kleine Fußnote am Rande. Ich liebe halt einfach die Bücher von Walter Mörs. Mhm. Angefangen natürlich mit Captain Blaubär, als auch über Stadt der träumenden Bücher, Labyrinth der träumenden Bücher, Der Schrecksmeister und wie sie alle heißen. Ich habe die alle rauf und runter gelesen. Ich habe die alle als Hörbuch mindestens einmal gehört. Es ist einfach nahe an dem, was ich mag. Also beispielsweise auch Michael Ende mit der unendlichen Geschichte. Sagen viele immer auch, geh mir weg damit. Ne? Ja, aber da sind die meisten, die den Film gesehen haben. Und der Film, der war echt so schlecht. Und selbst Michael Ende hat bis zum letzten Versuch durchzuklagen, dass der nicht ausgestrahlt wird. Echt? Also der hat an dem Tag, wo der Film ausgestrahlt wurde, hat er echt noch die Gerichtsverhandlung verloren. Der war einfach nicht so, wie er das gerne hätte. Und das kann ich auch nachvollziehen, wenn ich das Buch gelesen habe. Aber Walter Mörs macht es einfach genau so, wie ich es mag. Der erschafft nicht nur Welten, in denen man sich relativ schnell auskennt, die jetzt nicht an Hahn herbeigezogen sind, aber der schafft es einfach, wahnsinnig tolle Charaktere zu kreieren und die eigentlich auch nur verbal zu visualisieren. Es gibt von den meisten Figuren, beispielsweise der Stollentroll, gibt es genau zwei Zeichnungen in den Büchern. Aber trotzdem weiß man dann, wenn man diese Figur vor sich sieht, und den habe ich ja nun mal hier, der sieht genauso aus, weil er einfach in den Büchern so detailliert beschrieben wurde. Na, wie so ein Stollentroll auszusehen hat oder auch quert, dieser Prinz aus der irgendwelchen Galaxie, der halt aus Wackelpudding besteht. So, wie kann eine Figur aussehen, die aus Wackelpudding besteht? Ne? Aber Walter schafft es einfach, dieses Bild in meinen Kopf zu setzen und dann mit einer klitzekleinen Zeichnung, irgendwie auf Seite 423 oder wo auch immer, siehst du eine ganz kleine Zeichnung davon und dann denkst du, jo, genauso habe ich mir den die ganze Zeit vorgestellt. Und der hat echt so unglaublich viele Kreaturen geschaffen, die mich echt in den Finger kitzeln, irgendwie die zu bauen, was ich dann auch regelmäßig tue. Also wenn ich mal irgendwie ein bisschen Leerlauf habe im Atelier oder auch einfach mal sage, ich habe jetzt keine Lust, irgendwie die Auftragsarbeit jetzt schon zu machen, ist halt der Luxus, den ich habe, den ich mir nehmen kann, dass ich einfach sagen kann, ich baue die Figur dann, wenn ich es muss und nicht auf Zeitdruck, baue ich halt auch mal für mich Figuren. Und aus den Büchern von Walter Mörs habe ich mittlerweile, glaube ich, 8 Figuren gebaut, also als Handspielfiguren und auch als Figurenskulpturen. Also ich habe auch modellierte Figuren gemacht, irgendwie aus verschiedenen Materialien und dann lackiert. Die habe ich unten bei mir im Wohnzimmer stehen. Hab da eine Menge von gebaut und Walter Mörs kennt auch meine Arbeiten. Also der hat die Fotos davon, der hat auch eine von meinen Handpuppen, hat er bei sich zu Hause im Regal stehen. Also ich habe eine Figur, das ist eine Orchidee, die halt sprechen kann, die ist aus dem Buch Ensel und Krete. Also der Name ist auch gut gewählt, weil die Ähnlichkeit zu dem Originalmärchen ist relativ groß. Gibt es halt eine Orchidee, das ist ein Hauptcharakter in diesem Buch und die habe ich ihm als Handpuppe gebaut und dann nach Hamburg geschickt, da wohnt der gute Mann und da steht sie jetzt bei ihm im Arbeitszimmer.
Sowieso hast du im Vorgespräch auch erzählt, dass die Leute, mit denen du arbeitest, du sagtest ja, du bist kein guter Zeichner.
Nö.
Hast jemanden, der für dich zeichnet, absoluter Profi ist, auch mit einem Renommee ausgestattet. Du legst also wirklich Wert auf von...
Ja, also für mich muss das perfekt sein. Also in den meisten Fällen, also meine Zeichenfähigkeit, also ich schreibe schon mehr als ein Strichmännchen, ja? Aber ich könnte jetzt keine wahnsinnig tolle Illustration aus Papier bringen. Ne? Das erwarten meine Kunden aber auch nicht.
Okay, wie funktioniert das dann? Also der Kreativprozess. Du hast eine Vorstellung und dann geht es wahrscheinlich ähnlich, wie das der Walter Mörs macht. Du erzählst was über den Charakter, dann kommt eine Zeichnung und dann entsteht eine Grobpuppe, da kommt nochmal eine Zeichnung, dann steht dann die Endpuppe, nee. So ungefähr in dem.
Also da bin ich relativ eigen. Da bin ich dann schon wieder zu viel Künstler, als dass ich mir dann von meinen Kunden in meine Arbeit reinreden lassen möchte. Man kennt es ja irgendwie, ich nenne es jetzt mal einfach irgendein kreativer Schaffensprozess bei irgendeiner großen Firma, wo 37 Leute am Tisch sitzen und jeder hat eine Meinung dazu. Ob die Sinn und Zweck macht, ist egal. Hauptsache man hat was gesagt, um in dem Prozess dabei zu sein. Und genauso ist es bei meiner Arbeit auch wenn es dann vielleicht im Augenblick, ich arbeite mit einem anderen Projekt zusammen, da reden wir über 3 Kreative, die in diesem Prozess drin sind.
Okay.
Sind aber schon 2 zu viele eigentlich. Ne? Weil ich weiß ja, durch die Vorgespräche, nehmen wir mal wieder das Beispiel von dem Frosch, der Kunde möchte einen Frosch. So, dann spreche ich vor mit dem Kunden durch, welchen Einsatz sollst du überhaupt haben. Ne? Ist der für einen YouTube-Kanal, soll er auf die Bühne, soll er für eine Live-Geschichte sein, so, das sind so die Eckdaten, die muss ich vorher abklären. Dann gehe ich einmal auf den Charakter von der Figur ein, halt böse, nicht böse, lieb, bisschen dümmlich, was auch immer. Und dann mache ich eine erste Zeichnung davon, die dann halt so ist, wie ich sie kann. Und in 99% aller Fälle reicht meinen Kunden das schon aus, dann zu sagen, ja, gefällt mir so, weil die das natürlich auch referenzieren können auf meinen anderen Arbeiten. Ich sage jetzt mal, wenn die sich den Frosch vorstellen und gucken sich dann meine anderen Arbeiten an, sagen die, jo, das ist jetzt zwar kein Frosch, das ist ein Schwein, aber ich weiß genau, das wird hinterher genauso lustig aussehen. Und genauso ist es dann auch. Also ich habe toi, toi, toi bis heute noch nicht eine Beschwerde über eine Figur gekriegt. Eher im Gegenteil, sondern immer noch so nach dem Motto, es sieht noch wesentlich besser aus, als wir es gehofft haben. Das ist natürlich das größte Lob, was ich kriegen kann als Künstler.
So ist es.
Und wenn es dann aber wirklich mal so sein muss, dass ich das halt vernünftig illustriert haben muss, arbeite ich halt mit verschiedenen professionellen Illustratoren zusammen, die dann halt interessanterweise mittlerweile genauso ticken wie ich, die halt auch in der Lage sind, eine Handpuppe zu designen. Weil eine Handpuppe hat halt bestimmte Merkmale, so wo der Mund sitzen muss. Den muss ich halt bewegen können. Das heißt, der schafft es, meine notwendige Technik in den Zeichnungen unterbringen zu können. Und dem werfe ich dann, der ist leider umgezogen, bis jetzt hat er in Bochum gewohnt, weil immer einfach war. Der wohnt jetzt aber irgendwo oben an der Nordsee. Aber auch das ist easy. Ich sage dem, pass mal, obacht, meine nächste Figur ist das und das. Der muss so und so werden. Und das habe ich schon mal angeskribbelt. Dann schicke ich ihm darüber, was ich mir dazu gedacht habe. So, und dann kommt dann halt einen Tag später kommt eine Zeichnung zurück, weil ich mir denke, jo, das würde ich auch gerne können. Kann ich aber nicht. Aber du hast es genauso gemacht, wie ich es haben wollte. Und wenn ich es dann noch schaffe, diese Puppe dann hinterher genauso zu bauen, wie er die gezeichnet hat, sind wir alle glücklich. Na? Inklusive meinem Kunden, der dann hinterher die Puppe kriegt. Aber der Schaffensprozess ist dann wirklich so, ab dem Moment, wo der Kunde mir die Puppe freigegeben hat, anhand der Zeichnungen und Absprachen, sieht er die Puppe nicht mehr. Also der sieht die erst, wenn sie fertig ist. Es gibt bei mir keine Fotos in den Zwischenschritten. Ich schicke jetzt kein Bild rüber, hör mal, die Augen möchte ich so und so machen oder das und das. Ne? Der Kunde kriegt von mir die Puppe, wenn sie fertig ist, das erste Mal zu sehen. Er kriegt dann Fotos im Nachgang vom Entstehungsprozess der Figur. Die mache ich, sofern der Kunde es möchte. Ich fotografiere bei jede Puppe die Entstehungsprozesse dazu. Und dann kriegt er diese Puppe von mir bereicht und ist glücklich. In der Regel. Nein, immer. Also wie gesagt, ich hatte es noch nicht bei allen über 60 Figuren, die ich gebaut habe, gab es noch keinerlei Beschwerden. Und so läuft der kreative Prozess dahinter. Und ich würde sagen, jetzt machen wir eine kurze Pause. Ja. Ich brauche nämlich Kaffee.
Kurz während der Kaffeepause habe ich dich gefragt, Dirk, ob du noch auf der Bühne stehst. Ob du auf der Bühne stehst und deine Antwort ist nö. Richtig. Du stehst nicht mehr auf der Bühne, aber natürlich freust du dich, wenn du deine Figuren in Aktion siehst. Mhm.
Genau, also so war es auch in meiner vorherigen Karriere als Zauberkünstler, war es genauso. Ich habe auch Zaubereffekte entwickelt und gebaut, die ich auch selber vorgeführt habe. Aber ich habe es trotzdem mehr genossen, im Publikum zu sitzen, um meine Sachen auf der Bühne zu sehen, ne? Wie die dann aufs Publikum reagieren. Weil wenn du auf der Bühne stehst, hörst du das Publikum in der Regel, aber du siehst es nicht, weil die Scheinwerfer zu hell sind, du bist zu weit weg. Du hörst halt Resonanzen. Und wenn du im Publikum sitzt, relativ weit hinten, und kannst dann beobachten, wie das Publikum auf deine Arbeit reagiert, ob es jetzt wirklich ein Zaubertrick ist oder eben im aktuellen Fall die Handpuppen, ist es wirklich schöner, weil du hörst dann auch Dialoge bei den Menschen, die du auf der Bühne nicht wahrnehmen würdest. Ne? Beispielsweise, wenn der eine sagt, boah, die Puppe sieht ja super aus, und wo kann man die denn kriegen und sonst irgendwas. Ne? Das sind halt Sachen, die höre ich, wenn ich im Publikum sitze. Mhm. Die hörst du aber nicht als Künstler auf der Bühne. Also für mich, meine aktive Bühnenzeit ist definitiv vorbei. Gott sei Dank. Ich habe sie gerne gemacht, aber sie ist durch. Und ich bin jetzt komplett ein Backstage-Künstler.
Backstage-Künstler. Genau. Wir hatten, während du den Kaffee geholt hast, haben wir hier uns den Stollentroll geguckt. Den hast du mittlerweile nach oben geholt. Ja. Den habe ich auch gerade mal selbst in die Hand nehmen dürfen. Und tatsächlich, man merkt so diese kleinen Details, wenn ich hier, mir den Troll auf die Hand gesteckt habe. Es gibt nur eine Stelle, wenn man mit den Fingerspitzen die Korkplatte spürt, weiß man, man ist tief genug drin.
Genau.
Weil nämlich dieser große Hohlkopf, wenn man dann in diesem großen Hohlkopf die Hand aufmachen würde, würde sich ja nichts bewegen. Genau. Also muss dann schon ein Gegendruck, ja, ein Gegenhebel da, ja, sein.
Genau.
Um die komplette Kontrolle zu haben. Und dann eben ist da eine Kontrollschiene drin. Wenn man die unter den Fingern spürt, weiß man, richtig, man ist nah genug drin. Und aus Kork natürlich, weil das Material extrem leicht ist. Weil diese Puppe, auch wenn sie zum größten Teil aus Stoff besteht, hat trotzdem ihr Gewicht.
Ja, also die sind jetzt nicht so schwer, wie man es meint, weil die Figuren sind in der Regel alle hohl. Die Figuren. Also ich habe auch Figuren, die aus geschnitztem Vollschaumstoff bestehen, weil es eben technisch nicht anders geht oder weil die halt beispielsweise einstellbar sein müssen. Die sind dann schon mal schwerer. Aber ich sage mal, so eine Figur wiegt jetzt nie mehr als 1,5 Kilo von den Figuren. Das liegt dann in den meisten Fällen aber auch eher im Kostüm als an der Puppe selbst. Weil man muss die halt auch eine gewisse Zeit tragen. Und wenn ich jetzt so einen Puppenspieler auf der Bühne habe oder so einen Bauchredner und der hat dann so eine 5-Kilo-Puppe auf dem Arm, da hat er auch keine 20 Minuten Lust drauf. Nee. Ne? Also die müssen schon so sein, dass die halt leicht bespielbar sind, leicht transportabel sind und eben auch, dass da 1-2 Stück von dem Koffer passt, und falls ein Künstler auch mal reisen muss und nicht direkt Übergewicht hat, weil die Puppe schon 5 Kilo wiegt.
Okay. Ne?
Aber ansonsten, die Figuren sind von der Technik her, wie du es gerade schon gesagt hast, so gebaut, dass der Künstler blind reingreifen kann, was für die meisten auch wichtig ist, dass die halt Backstage hinter der Bühne, wo es jetzt nicht unbedingt beleuchtet ist, einfach in die Puppe reingehen können und die finden mit der Hand sofort den Bereich, wo die hin müssen, um die Puppe spielen zu können, und dass die dann eben auch so an die Hand angepasst ist, an eine durchschnittliche Spielhand, dass du die halt ganz, ganz einfach bewegen kannst und steuern kannst, sodass die Mimik mitmachen, die du haben möchtest.
Und den Fall wird es ja auch geben, wenn jemand kommt und sagt, hier, das ist hier für eine, meinetwegen für eine Bauchrednerin, die klein ist, kleine Hände hat, dann musst du auch dementsprechend das wissen,
genau,
damit die Puppe die entsprechende Form auch hat. Ne?
Deshalb mache ich, das sind so Sachen, die ich vorher abkläre, wer spielt die Figur. Ich hatte auch mal einen sehr groß gewachsenen, sehr breiten Herrn, der war irgendwie knapp über 2 Meter groß, und der hat halt auch, das waren keine Hände, das waren schon, so, ich sag mal, 2x Hände, und da musste die Puppe halt entsprechend größer gebaut werden, ne, damit der halt in der Puppe Platz hat, weil der muss ja durch den Hals, der muss in den Kopf rein, und wenn die Hand dann halt größer ist als meine, auf die ich die in der Regel anpasse, muss die Puppe halt auch größer werden.
Und wir reden da von einem Drahtgestell, stoffüberzogen, oder was ist das?
Die Figuren sind vollständig aus Schaumstoff, komplett gebaut. Das Einzige, wo Metall drin ist an der Figur, ist in den Händen, weil jeder Finger von den Figuren, ich zeige das jetzt mal, auch wenn der Hörer das nur hören kann, die Finger kann man halt einstellen. Da sind Metallinnenleben drin, dass man die Finger einstellen kann, dass der beispielsweise auch mal ein Glas festhalten kann oder ein Handy oder ein Zettel oder was auch immer, damit der die Sachen halt greifen kann. Aber ansonsten bestehen die Figuren von innen vollständig aus Schaumstoff, der halt individuell angepasst wird. Also es gibt keine Standardschema, Schablone A, wo ich jetzt sage, die baue ich jetzt und dann mache ich jetzt immer eine Frau oder immer ein Pferd oder immer einen dicken Mann draus. Nein, jede Figur wird von Haus aus, von dem kleinsten Bauteil individuell gebaut, um halt die Figur zu kreieren, die es hinterher werden soll. Da gibt es keine Schablonen für.
Ist doch mal eine Ansage.
Genau.
Richtig. Und hier der Stollentroll, das vorhin auch schon erzählt, die Warzen, die der im Gesicht hat, allein diese Warzen waren ein ganzer Tag.
Ja, also der hat 38 Warzen auf seiner Nase und auf seinem Kopf, die alle einzeln angefertigt wurden. Also jede einzelne Warze wurde von Hand gebaut, von Stoff bezogen, also mit Stoff bezogen. Es sind halt so Wattekugeln sind da drin, die da halt verschiedene Größen haben. Die wurden dann bezogen, von außen aufgenäht. Und das hat mich echt, ich glaube, 8 oder 10 Stunden gekostet, nur diese Warzen zu machen.
Also auch da Watte, das heißt ein möglichst leichtes Material, also komplett auf das Gewicht zu achten. Die Augen sehen aus wie etwas zu groß geratene Tischtennisbälle.
Eher sind es aber nicht. Also die Augen, das ist immer so ein Thema bei den Puppenbauern generell, da ein vernünftiges Medium hinzukriegen, mit dem man arbeiten kann. Du wirst feststellen, wenn du die Puppen anguckst, da gibt es auch große Unterschiede bei den Augen. Wenn es nämlich so Augen sein müssen, die müssen zwinkern können oder sonst irgendwas, dann reden wir über exakt runde Bälle. Weil anders geht es nicht. Weil wenn die sich bewegen können müssen oder zwinkern können, muss das Ding komplett rund sein. Sonst geht es einfach nicht mit der Technik, die sich dahinter verbirgt.
Also bewegen kann,
ja. Na, und die bei dem Stollentroll beispielsweise sind ja ganz flach. Das ist bei mir aber in Anführungsstrichen für mich relativ easy, diese Augen zu bekommen, weil ich sie selber mache. Na, ich habe entsprechende Formen angefertigt für die Augen, die ich brauche, und gieße die selber aus. Damit ich die genau so in der Größe, in der Stärke haben kann, wie ich die brauche.
Also als Koch würde man sagen, du hast keine Convenience in der Küche.
Nein, das ist kein Magifix. Nichts dabei, nichts aus der Tüte, was auf die Puppe draufkommt. Also da ist wirklich, ich sag mal zu 80%, eher zu 90% der Puppen ist alles Handarbeit. Es ist gerade mal so Einzelteile, die ich dann mal auch kaufe. Beispielsweise ein bisschen Schmuck, Teile, Accessoire. Oder hier bei dem Ramaguel, bei dem bösen Zauberer, der Schnurrbart. Den habe ich halt gekauft, den habe ich nicht geknüpft. Auch wenn ich da jetzt schon dabei bin, habe ich jetzt auch frisch gelernt letzte Woche, ich will jetzt Perückenhaare knüpfen, weil ich halt auch selber mal bestimmte Bärte oder so selber machen möchte. Ich probiere es einfach mal aus. Wird mit Sicherheit eine elende Arbeit sein, irgendwie die ganzen Dinger zu machen, aber ich möchte es mal probieren. Ob ich es hinterher einsetze, weiß ich nicht, weil das natürlich auch, wenn ich jetzt für so ein Bad irgendwie alleine eine Woche brauche, ist dann natürlich auch eine Kostenfrage, ob die Kunden dann sagen, ja, nimm lieber doch einen von der Stange, dann wird es halt irgendwie ein bisschen günstiger, ne? Weil meine Zeit ist nun mal eben das, womit ich arbeite.
Genau, und da wir ja schon mal über Geld reden, das hast du ja vorhin gesagt, seine Puppen kosten nicht hier 69 Euro auf dem Weihnachtsmarkt.
Nein.
Kann man da grob geschätzt eine Null dranhängen und sind wir immer noch nicht da?
Dann noch nicht mal ansatzweise.
Okay.
Noch nicht mal ansatzweise. Also ich kann immer aus dem Nähkästchen plaudern, so eine Puppe, ich nenne es immer böse gesagt mein Kassengestell. Ne, auch wenn es keins ist. Ne? Aber wo ich einfach sage, das ist so ein Richtwert, der...
Ich hatte gerade Mühe, den Kaffee drin zu behalten.
Ja, ich habe es gesehen. Ich hatte auch schon kurz vorher einen Lappen rausgelegt, zum Feuchtigkeit. Es ist, ohne jetzt würdest du mal, aber so ein durchschnittliches Kassengestell von einer Handpuppe, die bühnenwirksam fertig ist. Also reden wir jetzt mal beispielsweise, nicht Stollentreu ist ein schlechtes Beispiel, aber von der Frau, die da drüben steht, halt eine Puppe, die ein Kostüm anhat, die eine Perücke aufhat und die einsatzbar für die Bühne ist. Die liegt in etwa so zwischen 1,5 und 1,8. Das ist so ein Richtwert für eine Puppe. Nach oben ist natürlich keine Grenzen. Ich habe mal eine Puppe gebaut, die musste halt, weil der Kunde es wollte, eine Echthaarperücke haben. Ja, die hat dann alleine 2000 Euro gekostet, nur die Perücke, die oben drauf gekommen ist. Na, nach oben sind keine Grenzen gesetzt, was so eine Puppe angeht. Aber ich sage mal, eine durchschnittliche Figur, die halt bespielbar ist, so zwischen 1,5 und 1,8. Und das ist auch das, was ich den meisten E-Mails antworte, weil ich kriege in der Woche so 2 bis 3 Anfragen für Puppen. Die Leute sind geschockt, was den Preis angeht. Keine Frage, kann ich nachvollziehen, aber wir reden halt nicht über eine Volkmani oder eine Muppet-Puppe, die man bei Galeria Kaufhof kaufen kann oder auf dem Weihnachtsmarkt, sondern über ein Stück Kunst und nichts anderes ist es. Genau. Und wenn ich dann den Kunden oder den potenziellen Kunden erkläre, dass ich an so einer Puppe 60 bis 80 Stunden sitze, darf der geneigte Rechner gerne mal den Taschenrechner rausnehmen und meinen Stundenlohn ausrechnen.
Und feststellen, dass du gut bedient ist.
Da denke ich mal, Aral, wenn ich an Aral kassieren gehen würde, wäre mein Leben nicht ganz anders. Na, das ist halt, da steckt viel Herz für mich drin und mir geht es da nicht um Geld verdienen. Aber es geht auch darum, dass ich einfach sage, meine Arbeit soll auch entsprechend entlohnt werden. Ja. Na, ich muss die Arbeit nicht verramschen, definitiv nicht. Ich weiß, was sie wert ist. Und Kunst kostet nun mal Geld.
Ist so. Punkt.
Und meine Kunden sind Gott sei Dank auch bereit, dieses Geld zu bezahlen. Und das weiß ich zu schätzen und meine Kunden wissen zu schätzen, was sie dafür bekommen. Weil die kriegen auch mit diesem Kaufpreis von der Figur natürlich die Exklusivität. Die wissen einfach, beste Beispiel, Fern zitiert der Matt Eagle. Also als der veröffentlicht wurde, an dem Tag der Veröffentlichung von der Figur, habe ich alleine 10 oder 12 Anfragen gekriegt, die den kaufen wollten. Ja, weil halt einfach eine Figur ist, aber die hat nie irgendjemand nachgedacht, einen Matt Eagle als Handpuppe zu bauen. Schwachsinnig, auch 10. Aber der funktioniert. Und den hätte ich danach verkaufen können bis zum Umfallen. Aber auch da, mein Kunde hat exklusiv die Rechte an der Figur und das war's.
Ja, das ist, ich finde das, gerade wie du das sehr schön gesagt hast, man darf sich bei der Kreativität nicht von Wirklichkeiten und Wahrscheinlichkeiten irritieren lassen. Nein. Einfach auch dem Bauch folgen und machen.
Und meine Kunden verdienen ja damit auch Geld. Na, das ist ja nicht so, als gehen die jetzt irgendwie, kaufen sich eine Puppe und setzen die zu Hause auf den Schrank und das war's. Nee, die gehen ja damit auch auf die Bühne und verdienen damit Geld, eine exklusive und vernünftige Puppe zu haben.
Mhm. Und manchmal muss man auch gegen den Strich eben hier denken. Ein Beispiel aus der Musik, der Song hier Space Oddity von David Bowie. Mhm. Da sind 2 Akkordwechsel drin, die nach Lehrbuch der Musiktheorie vollkommen falsch sind. Hat ihn nicht interessiert, er macht es einfach.
Mhm. Weil er es kann.
Weil es kann und weil er sagt, für meine Ohren klingt das gut und fertig ab. Mhm. Man darf sich also nicht so sehr von Theorie und normalerweise und so weiter beeinträchtigen lassen.
Ich muss auch sagen, in dem Bereich, wenn man an Kunst denkt, also der durchschnittliche Mensch, mit dem man jetzt einfach mit, über Kunst diskutiert, für den ist das immer irgendwas, was im Museum an der Wand hängt, was ich nicht verstehen kann. Ein roter Fleck auf einer weißen Wand oder was auch immer. Ne? Kunst ist halt immer Geschmackssache und Licht im Auge des Betrachters. Ich hätte mich nie, also wenn mich jetzt fragen würde, was bist du von Beruf, würde ich jetzt nie sagen, ich bin Künstler. Sag ich nicht. Ne? Ich sage, ich bin Figurenbauer oder ich bin Puppenbauer und so. Das sind so die Beschreibung für meinen Job. Ich bin aber ein Künstler, das ist mir durchaus bewusst. Ja. Aber ich sehe mich jetzt nicht als Künstler, der halt im Museum hängt, auch wenn es falsch ist. Weil meine Arbeiten hängen durchaus im Museum. Ne? Aktuell hängen Sachen von mir im Museum. Und ich bin auch als Künstler mehrfach ausgezeichnet worden. Eben als schaffender Künstler. Wo ich dann denke, ja, auch die Kunst hat verschiedene Facetten. Es ist nicht nur ein Kalkstein, der irgendwie irgendwas gehauen wird oder irgendwie ein lustiges Bild oder irgendwelche Metallbügel, die irgendwie am Fenster baumeln. Es gibt verschiedenste Arten der Kunst. Und mittlerweile, wenn Leute sagen, was machst du, sage ich auch, ja, ich bin Künstler im Bereich Figurenbau. Ich habe mich selber mit dieser Rolle abfinden müssen, zu sagen, ja, ich bin jetzt nicht mehr ein darstellender Künstler, sondern ich bin jetzt ein schaffender Künstler im Bereich des Figurenbaus. Und mittlerweile fahre ich damit auch ganz gut.
Ich nehme das mal als Schlusswort. rasend interessant. Und das ist mal wieder das, was mir passiert, wenn ich zu Künstlern komme. Meistens habe ich eine völlig andere Erwartungshaltung als das, was passiert und das, was dann zu hören bekomme. Und tatsächlich das, was du hier tust und was du machst und was ich gesehen habe, hat das Etikett Künstler voll auf und absolut verdient.
Das freut mich. Konntest du denn ein bisschen was von meiner Arbeit erfahren und für dich aufnehmen?
Ja, und ich hoffe, wir konnten das auch unserer gediegenen Hörerschaft nahe bringen.
Das würde mich freuen.
Okay, wir werden es noch in einem Rahmen eines anderen Podcasts noch einmal hören und sehen.
Genau.
Dann zu dritt.
Genau. Oder zu viert, je nachdem, wie man
sieht. Und dann geht es um die Figur Oberhausen,
genau,
der kam heute hier nicht zur Sprache, aber ich fand jetzt in diesem Rahmen den Stollentroll, der mir gerade schelmisch gegenüber sitzt, war genau das.
Da wären noch mehr Möglichkeiten, aber wir werden es dann nochmal wiedersehen und hören.
Das ist genau. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Mein Name ist Georg Partes und ich habe gesprochen mit
Dirk Trachternach.
Vielen Dank und tschüss Welt.
Tschüss.
Wortwechsel mit Künstlern.